Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim Schützenstolz-Podcast. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr hier in Weflinghofen für das Gespräch von vor 2 Wochen, muss man ja sagen. Super, super interessante Einblicke bei dem Gespräch. Und wir haben in dem Gespräch ganz kurz mal angerissen, angeteasert. Ich habe mal nachgefragt, wie es denn eigentlich ist mit der freiwilligen Arbeit. Und es gibt so viele freiwillige Helfer, ja unter anderem auch Sanitäter, die uns bei den Schützenfesten und bei so vielen Veranstaltungen immer unterstützen. Und deshalb freue ich mich, hier heute mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem Ortsverein hier in Weflinghofen zu sprechen, beziehungsweise genauer gesagt mit Margarete Kranz, der Vorsitzenden, und Heinz Wirres, dem Ausbildungs- und Gruppenleiter vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes hier in Weflinghofen. Und ja, erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr gerne gekommen. Es ist eine spannende Sache, wenn man so mal auf Ihre Seite guckt und auch mal so in den einen oder anderen Podcast reinhört, dann kann man schon neidisch werden. Das ist eine tolle Sache.
Schon neidisch werden heißt Sie haben sich auch gefreut, dann hier mitzumachen?
Ja, neidisch werden insofern, als es jemanden gibt, der sich die Arbeit, Mühe macht, wahrscheinlich nicht ganz alleine, sondern mit anderen auch dabei, das für die Schützen und interessierte Bevölkerung ja auf die Beine zu stellen. Und ich habe hier und da mal reingehört und das ist schon ganz spannend. Ja.
Das freut mich.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, genau, das ist der Kern des Podcasts für alle Interessierten, für die Schützen natürlich, aber irgendwo alle Interessierten in Weflinghofen und über die Stadtgrenzen hinaus, hier irgendwas zu schaffen, was einen Mehrwert hat und viele, viele Leute vorzustellen, mit vielen Leuten zu quatschen, die sehr, sehr interessante Sachen zu erzählen haben. Und so auch Sie, so als Deutsches Rotes Kreuz. Ich meine, das ist ja, glaube ich, jedem ein Begriff. Jeder kennt es, jeder hat es schon mal gehört. Jeder hat Sie und Ihre Kollegen mit Sicherheit schon mal gesehen. Aber mal aus Ihrer Perspektive, was machen Sie hier im Ort? Wo sind da Ihre Themen, Ihre Gebiete, wo Sie arbeiten und unterstützen?
Ich fange einfach mal an. Ne? Was machen wir hier im Ort? Also das, was Ihnen wahrscheinlich am meisten bedeutet und wo Sie am meisten drüber wissen, das sind die Sanitätsdienste bei Schützenfesten, bei Reiter, beim Reiterverein, beim Martins, beim Umzug, genau, ja. Bei ganz vielen Veranstaltungen, wo wir im Hintergrund, vorne oder hinten mitlaufen, mitfahren und dafür da sind, dass möglichst wenig passiert. Und wenn denn leider mal was passiert, dass wir dann auch schnell helfen können und vor Ort sind. Uns kennen viele vom Blutspenden. Da freuen wir uns. Wir haben gerade den Blutspendedienst in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich ausgedehnt. Wir haben jetzt, ich glaube, Heinz, hilft mir,
17 Termine,
wo wir Blutspenden machen. Und haben uns da fast, kann man so sagen, so ein kleines bisschen spezialisiert auch auf dieses Thema. Ja, wir sind im Katastrophenschutz tätig. Heinz, was machen wir noch? Du bist der Bereitschaftsleiter.
Ja, man kann natürlich die Dienste, die wir machen, die, wie die Frau Kranz gerade schon sagte, sind natürlich erheblich. Wenn man nochmal auf den Blutspendedienst zurückkommt, haben wir zum Beispiel im Jahr 2025 ca. 1200 Spender gehabt bei den Terminen, wobei der Blutspendedienst in Weflinghofen immer der bestbesuchte ist. Aber dafür kommen wir ja auch aus Weflinghofen. Und muss man ja fairerweise sagen, man muss ja dann die Dienste auch unterscheiden zwischen Sanitätsdiensten. Man kann sich ja bei uns spezialisieren, wo die Neigung der Mitmenschen hingeht, die bei uns mitmachen. In den Sanitätsdienst, in den Betreuungsdienst, wo der Blutspendedienst zugehört. Wir haben einen technischen Dienst, wir haben einen Dienst für Kommunikation und Funk. Also man kann, nachdem man bei uns eingetreten ist und eine Grundausbildung gemacht hat, die jeder machen muss, kann man sich dann spezialisieren. Und es geht dann weiter, wenn man dann sagt, ich gehe in den Sanitätsdienst und mache dann meine Ausbildung, die ja sehr umfangreich ist mittlerweile. Man kann sich das nicht vorstellen wie beim Sportverein. Da gehe ich gerne hin und dann mache ich Sport und trainiere. Das liegt einem oder liegt einem nicht, sondern wenn man zu uns kommt, muss man also auch die vorgeschriebenen Ausbildungen machen, um auch in den Einsatz zu gelangen. Das hat sich alles in den letzten Jahren, ich sag mal, so dargestellt, dass es nicht mehr so einfach ist, wie es früher mal war. Man macht einen Lehrgang und dann ist es gut, sondern man muss dann jährlich eine Fortbildung machen, die eine gewisse Stundenanzahl hat. Und wenn man in den Rettungsdienst will, das ist ja, ich bin vor 40 Jahren, sind wir alle Rettungsdienst gefahren, alle, die einen Sanitätslehrgang hatten, am Wochenende in Grevenbroich im Krankenhaus. Heute müssen sie also mindestens Rettungshelfer für den Fahrer des Krankenwagens, Rettungssanitäter für den Beifahrer oder wenn sie einen Rettungswagen, sprich RTW, fahren wollen, brauchen sie als Fahrer einen Rettungssanitäter und als Beifahrer in naher Zukunft sogar einen Notfallsanitäter. Und den Notfallsanitäter kann man ehrenamtlich überhaupt nicht mehr machen. Das ist ein Hauptberuf, ist ein Berufsbild. Kann man zwar in Abendschule machen, aber wer soll das machen über 5 Jahre zur Abendschule gehen? Wir haben ein Beispiel hier bei uns im Zug, aber es ist sehr schwierig, diese Ausbildung zu machen. Das war früher zwischengeschaltet, der sogenannte Rettungsassistent. Der wird aber in Anführungsstrichen mit dem Notfallsanitäter in, ich weiß das Datum nicht genau, ich meine 1.1.27 wird das dann sterben, sodass wir dann zukünftig unsere Dienste zwar noch besetzen können, aber rein als Sanitätsdienst. Ja, wenn wir dann keinen haben, der die Fachausbildung hat, wir haben etliche bei uns im Zug, aber die dann immer zu kriegen, ist schwierig. Manche sind auch hauptamtlich und werden die ganze Woche auf der Rettungswache in Grevenbroich oder in Korschenbroich oder in Neuss gefahren sind. Dann sagen die am Wochenende, ja, ist zwar gut und schön, ich liebe zwar euch, aber irgendwo muss auch mal Schluss sein. Und das ist also das Problem, in Anführungsstriche, vielleicht für die Zukunft. Und die Stellen dann zu besetzen, ist also schwieriger als wie zu den Zeiten, wo wir eben von sprachen, von 1970 und später. Ne?
Ja, die Geschichte ist unfassbar lang. Das ist so, so viel gesagt. Ich finde es so faszinierend, allein mit den, ich gehe ganz zurück nochmal vor 3 Minuten, mit den 1200 Spenden nur in Wiflinghofen. Das ist eine unfassbare Zahl. Ja, um auf die Sanitätsdienste mal zu kommen. Ich finde das so interessant. Da haben wir auch mit der Feuerwehr drüber gesprochen. Es ist ja schon, ja, wie du gesagt hast, einfach mehr als, hey, ich engagiere mich in dem und dem Verein oder ich gehe zum Sportverein und ich mache da ein bisschen was oder ich komme mal nicht oder ich mache mal dies oder ich mache mal das. Es ist diese Ausbildung, diese Hürde ist irgendwie so, so hoch, finde ich. Und es ist ja dann auch irgendwo immer eine Gefahr, die damit spielt bei diesen Sanitätsdiensten, ein unfassbarer Zeitaufwand. Wie erlebt ihr das? Also wie erlebt ihr das irgendwie, die Motivation der Leute, das zu tun oder auch eure eigene? Woher kommt das, so viel, ich sag mal, zurückgeben zu wollen?
Ja, die Motivation, da bin ich also bei Ihnen, das wird immer schwieriger. Zumindest jetzt die Form, die Leute zu motivieren, alle 14 Tage zum Beispiel zum Dienstabend zu kommen. Das klappt nicht bei allen, ist logisch. Aber sich dann fortbilden zu lassen, immer verschiedene Themen, entweder Fortbildung, Sanitätsdienst oder auch mal ganz allgemeine Themen, die man so hat, die die Allgemeinheit interessiert. Wir sind also da, weil wir unseren Verein relativ oder man kann sagen sogar ziemlich familiär führen. Das habe ich also von meinem Vater übernommen. Ist das nicht so ein stures Bild, wo man sagt, wir machen bloß hier in eine Richtung, sondern wir sind da schon sehr breit aufgestellt, haben auch zum Beispiel jetzt vor kurzem mal ein Thema gehabt, Notfall im Flugbetrieb, also Notfall im Flugzeug, ja. Oder wir müssen Fortbildung machen einmal im Jahr durch die Polizei, wir müssen Fortbildung machen einmal im Jahr für Hygienegesetz. Ne? Wer bei uns in der Küche arbeitet, muss nach Hygienegesetz geschult sein, jedes Jahr wiederholen, ob das jetzt den lieben Kollegen passt, fragt man sich manchmal, warum muss man dann? Aber in Deutschland sind die Gesetze mit Sicherheit anders als wie in Südafrika. Und da müssen wir uns daran halten. Ja, wie motiviert man die Leute? Indem man es familiär macht, ihnen hin und wieder natürlich auch einen schönen Abend, wo man gemütlich zusammensitzt, bietet, den man dann zwar auch selbst finanziert, weil wir das natürlich nicht aus unserer Kasse machen können. Aber man kriegt es nur, wenn man intensiv mit den Leuten wirklich redet und zugeht. Das ist mittlerweile natürlich, ich sage jetzt mal, ein Sanitätsdienst, lassen wir mal weg, wo. Dann kriegt man einen Abend vorher einen Anruf, wir fangen nicht um 8 Uhr an, wir fangen um 7 Uhr an, morgens. Mhm. Und dann geht das nicht bis 18 Uhr, dann geht das bis 21 Uhr. Da kann man von einem Menschen an für sich nicht mehr verlangen, dass der 13, 14, 15 Stunden bei der Veranstaltung sitzt. Da müsste man schon zwei Schichten machen. Und dann ist das natürlich sehr schwierig, die Motivation wieder aufzubauen. Nämlich irgendwo haben wir Menschen alle eine Grenze. Das wissen wir auch von uns selber. Aber in der Hinsicht sind wir zwar noch flexibel, aber dann sagen, okay, war es das einmal passiert, wir werden das schon wieder hinkriegen. Aber es ist schon schwierig und die Motivation, weil ja auch durch mehr Arbeit, mehr Familie, kommt ja alles hinzu, der Beruf wird stressiger, ist es oder mal so eben frei machen kann man auch nicht, so wie es früher mal war. Es ist also alles von der Entwicklung her schwieriger geworden, aber wir sind an für sich, glaube ich, sagen zu können, noch bei uns im Zug noch relativ zufrieden. Wir machen das, was wir machen können und was wir nicht können, bin ich aber auch in der Lage zu sagen, nee, Ende. Irgendwo muss Schluss sein. Ich will da mal an einem Beispiel klar machen mit dem berühmten Schützenfest. Die Auflagen der Ordnungsbehörden werden immer mehr. Ob das gut ist oder nicht, das sollen wir gar nicht beurteilen. Das ist so.
Das haben wir dahingestellt, ja.
Und wenn man jetzt sieht, dass wir mittlerweile früher nur Wilflinghofen und Langwaden hatten, haben wir jetzt Wilflinghofen, Langwaden, Hülschrath, Neukirchen, Stessenbett, Bodig und Gierath. Das sind also aus zwei Schützenfesten oder aus anderthalb Schützenfesten, sage ich mal, sind jetzt sechs geworden.
Wo sie dann als Sanitäter im Zelt sind und
ja, nee, das, die,
wenn
die,
was
die,
passiert.
Offiziell muss man den Zug begleiten.
Okay.
Die Begleitung im Zelt machen wir nur hier in Wilflinghofen, weil da hatte ich mal mit dem früheren Präsidenten, mit dem Rudolf Bröns, der ja auch bei uns tätig ist, war als zweiter Geschäftsführer, der hat sich damals mal erkundigt, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, ob die Vorschrift noch besteht. Wir richten uns da nach der Bitte des Bürgerschützenvereins hier in Wilflinghofen. Da hieß es mal, wenn ständig 2000 Menschen im Zelt sind, ständig, dann muss ein Sanitätsdienst im Zelt sein. Ob das hier Schützenfest Samstag ständig 2000 Menschen sind, weiß ich nicht. Ständig im Zelt gehe ich mal nicht von aus. Man muss ja die draußen stehen, die darf man ja nicht mitrechnen, sondern die ständig im Zelt sind. Und dadurch, dass die Tatsache ja mal war, dass es hier mal zu größeren Ausschreitungen gekommen sind vor 5, 6 Jahren, wo dann der öffentliche Rettungsdienst über 10 Transporte hatte, seitdem machen wir ja in Wilflinghofen den Samstagabend, machen wir ja den Dienst in der Nähe des Zeltes. Bei den anderen kleineren Schützenfesten wäre das natürlich sicherlich übertrieben, so viel. Irgendwo sind ja auch in der Freizeit für jeden Menschen Grenzen, ne? Mhm. Und wenn sie Familie haben, da können sie auch nicht jeden Samstag sagen zur Frau, ich bin mit dem Roten Kreuz, ne? Ja. Die Zeiten sind vorbei. Also das zu den Sanitätsdiensten, die sagte ich ja, wenn wir da einmal bei sind, bin ich auch gerne bereit, da noch zu erwähnen, die Machtdienstumzüge, die früher in Wilflinghofen und Langwaden sind, die haben sich jetzt erweitert auf Hemmerden und Kapell. Man merkt, es kommt immer mehr dazu, weil die Auflagen größer werden. Ja, Reitturniere, Fußballturnier, Karneval in Wilflinghofen, Crosslauf in Neukirchen, Schützenturniere auf dem Sportplatz, normale Fußballspiele, Maimarkt, Stadtbackfest, Machtdienstmarkt in Hemmerden. Dann unterstützen wir die Nachbarn beim Schützenfest in Grevenbroich. Seniorenfahrt in Rommerskirchen, Sanitätsdienst in Rommerskirchen. Also wir machen schon eine ganze Menge, die hier aus von Wilflinghofen aus. Und das zum Stand der Dinge, aktive Dienste. Das war Ihre Frage, glaube ich. Ich hoffe, ich konnte
ich glaube, die
genug.
Die Motivation war auch noch.
Beides.
Wie motivieren wir?
Ja, ich finde es unfassbar beeindruckend, was alles irgendwie bei Ihnen da auf der Agenda steht, wo da alles ja unterstützt wird. Und es ist ja alles über freiwillige Arbeit. Und es muss ja gemacht werden. Es ist ja nicht so, hey, wäre schön, wenn ihr kommt, wir würden uns freuen, sondern es muss ja gemacht werden, wie Sie sagen. Es ist ja die Auflage irgendwo. Und das finde ich so interessant, dass es über diese freiwillige Basis kommt, aber dass sich da so viele so engagieren. Wie viele sind denn bei Ihnen dann überhaupt? Also mit wie viel Mann wird das Ganze denn gestemmt?
So knapp unter 50 sind ja, da, glaube ich, ehrenamtliche Helfer. Ja, wir sind so
48
Helfer,
zurzeit.
Ja.
Wobei,
das war natürlich immer so ein bisschen, ne?
Wobei, ich sprach ja eben von den Fachdiensten. Ja, wir sind vorrangig hier auf den Sanitätsdienst zugeschnitten und Betreuungsdienst, hauptsächlich Blutspendedienst. Aber wir haben ja Betreuungsdienst auch ein sehr breites Feld gewesen bei Corona, wo wir also in den Zelten mit unseren Helfern waren zur Impfung und auch bei der Flüchtlingskrise, wo wir dann in Grevenbroich Mitte mehrere Züge zusammengesessen haben. Oder auch bei, erinnere ich mich mal an den an die Landesgartenschau vom Kreisverband, da haben wir ja den Dienst auch mit unseren aktiven Ortsvereinen gemacht, vom ganzen Kreisgebiet. Das ging ja über ein halbes Jahr und dann jeden Morgen von 8 bis abends, weiß nicht mehr, wie lange es ging. Also die Tätigkeitsfelder, die könnte man noch beliebig erweitern, aber es gibt auch Kollegen, die fahren ständig regelmäßig zum ersten FC Köln und machen da noch Dienst im Stadion, weil in den Großstädten nicht nur im Blutspenden die Beteiligung miserabel ist, sondern auch da ist die freiwillige Tätigkeit in den Hilfsorganisationen wesentlich weniger als wie bei der Landbevölkerung, wie bei uns. Und die suchen händeringend, ob das Karneval in Düsseldorf oder Köln ist oder Fußballspiele, die suchen händeringend auch freiwillige Helfer, die am Wochenende dann aus Nachbarkreisverbänden Leute unterstützen. Ansonsten gibt es bei uns das Regionalprinzip. Das heißt, wenn wir in Weflinghofen Dienst machen und jemand anders möchte, bei uns, sage ich mal, aus Meerbusch möchte hier einen Sanitätsdienst machen, der muss uns im Vorfeld zumindest in Anführungsstriche fragen, ob wir einverstanden sind. Also einfach so irgendwo hinfahren, das gibt es bei uns nicht. Das ist also schon jeder für seinen Ort, wie sagt man,
verantwortlich dann, ne?
Ja.
Aber das gilt nicht nur bei uns, sondern dieses sogenannte Territorialprinzip gilt also bundesweit, ne?
Ja,
in
klar.
In den DRK-Einheiten.
Wie wird dann generell mit den anderen DRK-Einheiten zusammengearbeitet? Also Sie haben auch die Landesgartenschau angesprochen, die ja jetzt auch wieder neues ist dann in diesem Jahr. Wird man da dann auch Wiflinghofener Helfer sehen? Oder?
Haben wir noch nichts gesehen. Die Strukturen des Roten Kreuzes sind ja ziemlich schwierig. Wer da als Bürger nichts von gehört hat, der kann das sicherlich gar nicht nachvollziehen. Wir haben ja einen Kreisverband Neuss, der nur für die Stadt Neuss zuständig ist, und dann haben wir einen Kreisverband Grevenbroich, wo zurzeit 8 Ortsvereine gegliedert sind, wo einer davon Weflinghofen ist. Und wenn jetzt die Neusser weniger unterstützen, wir unterstützen die auch schon mal, die unterstützen uns schon mal, aber die Unterstützung in den einzelnen der Ortsvereine vom eigenen Kreisverband, die ist schon mal häufig gegeben. Ne, zum Beispiel, wir haben seit Jahren mit den Grevenbrochern helfen, weil wenn Schützenfest ist, die helfen uns ein bisschen, wenn Schützenfest ist, das sind so die gravierenden Sachen. Aber wenn man Not am Mann ist, versucht man, bevor man den Dienst nicht besetzen kann, man will ja helfen, versucht man sich dann auch gegenseitig zu unterstützen. Aber die Anforderungen, die sind also schon, man muss auch manchmal mal sagen, es geht nicht. Wenn ich keinen habe, habe ich keinen. Ich kann keinen dazu zwingen, wir sind alle Ehrenamtler und jeder hat einen Job. Ich nehme, aber habe ich auch 45 Jahre gemacht mit Arbeit. Aber irgendwo sind auch Grenzen. Ne? Da muss man fairerweise sagen. Ja, Erste-Hilfe-Lehrgänge werden auch noch gemacht, die haben wir noch vergessen bei den für die Bevölkerung. Also früher die Kurslehrgänge, jetzt gibt es ja nur noch einen Lehrgang Erste-Hilfe, einen kompletten Tag, 8 Stunden für Führerscheinbewerber, für Übungsleiter und alles, was dazugehört. Die werden hier auch noch bei uns gemacht, haben wir 3 Ausbilder hier bei uns im Zug, die das machen dürfen und machen können. Aber auch da müssen sie wieder zur Landesschule gehen und sich wieder qualifizieren. Sag ich mal so, mein Job heißt ja hier Bereitschaftsleiter. Irgendwann müssen sie auch da eine Prüfung machen. Bei mir ist das schon ein paar Tage her, weil ich das schon sehr lange mache. Aber wenn sie das heute machen, sind sie wieder 4 Wochenende weg. Mhm. Ja, und auch die Grundausbildung im Roten Kreuz, mindestens 3 Wochenende. Sanitätslehrgang, 5 Wochenende mit Abschlussprüfung. Es ist nicht so, ich mache da mal einfach mit. Man muss da schon eine gewisse, wie soll man sagen, Interesse und auch einen Drang nach haben, dass man das beenden will. Wir haben Gott sei Dank hier immer wieder neue Leute, die zu uns kommen und sagen, ich möchte helfen. Gerade so nach Katastrophen, nach Corona und nach der Flüchtlingskrise und was alles passiert ist, kommt doch immer der eine oder andere und sagt, Mensch, ich habe überlegt in der Familie, wir wollen uns auch engagieren. Da haben wir jetzt ein paar Fälle vor kurzem gehabt. Das freut uns natürlich, ne?
Wir haben aber auch insgesamt eine engagierte Truppe, eine tolle Truppe. Also wir sind ja altersmäßig ganz breit gestreut, von denen, die gerade von der Schule kommen, bis hin so zu unserem Alter. Und es ist schön zu erleben, wie alt und jung, Mann und Frau, wie das alles so im Miteinander klappt. Und das macht auch ja, zufrieden und ich glaube auch jeden zufrieden. Ne? Also das, was der Heinz Werres eben schon sagte, dieses Familiäre. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in der Familie Rotkreuz und da ist man gut aufgehoben.
Aber wie ist es dann? Ich kann das total nachvollziehen. Einer aus meinem Zug ist auch dabei und erzählt dann manchmal und ich finde es immer so beeindruckend, wenn er erzählt und denke mir, okay, das ist also... Wie kann das freiwillige Arbeit sein? So, das ist doch fast ein Job und so, wenn er im Zelt hilft oder dann beim Krankentransport mitfährt oder im RTW. Ich finde es total beeindruckend, was da gemacht wird und was er da macht und was er für Geschichten dann auch erzählt. Wie ist es dann mit der Arbeit an sich? Man ist ja dann, wie Sie sagen, irgendwie in einem familiären Verhältnis. Man kennt sich, man mag sich. Aber wenn dann mal was passiert, muss man ja funktionieren. Da muss man ja sofort zur Stelle sein und dann seine Aufgabe auch erledigen. Ist das dann Teil der Schulungen auch, dass man sofort umschalten kann? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das üben wir ja auch. Ne? Also dass das also nicht, wenn es denn mal ernst wird, was total Neues ist, wo wir uns noch nie mit auseinandergesetzt haben. Und es gibt auch Zufriedenheit, wenn man Menschen helfen kann, irgendetwas tun kann. Es macht auch Spaß im Miteinander. Und wir sorgen auch in Weflinghofen, und ich glaube, das ist sicherlich auch in den allermeisten Ortsvereinen so, gerne und konsequent dafür, dass die Leute alle Schulungen bekommen, die sie haben müssen und auch für die sie Interesse haben. Also jemand, der mal was anderes probieren will, der kann das auch. Und wir sorgen dafür, dass die Ausstattung eine gute ist. Also Fahrzeuge, Bekleidung, alles, was man so für die Ausrüstung braucht, dass das eben gut ist und dass die Leute zufrieden sind. Was anderes können wir ja nicht tun. Wir haben ja nicht das Druckmittel Geld. Es ist alles ehrenamtlich, was wir machen. Ne? Wir müssen ja gucken, dass wir das Geld, ich meine, es kostet natürlich auch Geld alles, ne? Dass wir das auf andere Art und Weise reinkriegen, über Spenden, über Anteile von Mitgliederbeiträgen. Es gibt schon viele Ortsvereine, die Rechnungen schreiben an die Schützenvereine zum Beispiel. Bis jetzt haben wir das noch nicht getan und noch nicht gebraucht. Wir hoffen, dass wir das noch lange so durchhalten können, aber wir kennen viele, die es eben schon sehr anders machen. Ne? Also die meisten Vereine, denen wir den Sanitätsdienst geben, die geben uns eine Spende. Und das setzen wir dann natürlich um in Kleidung oder irgendwelche Dinge, die wir für die Leute brauchen. Und was auch wichtig ist, ist, glaube ich, den Leuten, also den Ehrenamtlichen, ja auch ein bisschen Freiraum und Gestaltungsspielraum zu geben. In unserer Truppe gibt es zwei, die haben jetzt angefangen, in Jüchen haben wir das angefangen, in Jüchener Grundschulen erste Hilfe für die klein zu machen. Ach, schön. Ja. Heranführung an die erste Hilfe für Kinder im Grundschulalter. Und das machen wir in Kooperation mit der Bürgerstiftung Jüchen. Die bezahlen das auch. Die engagieren sich also ja auch sehr stark in diesem Bereich. Und das ist so herrlich, das mit anzusehen. Da werden die Kinder dann natürlich auch, was mache ich denn? Eine Mama ist umgefallen in der Küche. Wen rufe ich denn da an? Wie verhalte ich mich? Was muss ich tun? Und dann dürfen die natürlich auch ja, Pflästerchen kleben, Verband machen und so. Und in diese, wie heißen die Decken, Wärmedecken?
Ja.
Ja, einpacken. Und da haben die einen Heidenspaß. Ich habe mir das ein paar Mal angesehen, wenn die dann den Ausbilder dann in die Wärmedecke einwickeln können. Die knistert ja so schön. Ne? Und da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr, wenn die dann loslegen. Aber solche Sachen machen auch Freude. Und die erfüllen auch unsere Leute. Und ich glaube, dass man das auch stärken und stützen muss.
Definitiv, definitiv. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das ist ja genau das richtige Alter irgendwie, um anzufangen, um die Leute zu motivieren und denen so verständlich zu machen, hey, was macht der DRK überhaupt? Was ist überhaupt die Essenz dahinter? Was ist das Wichtige? Und ohne geht es eben nicht. Finde ich total, total gut. Also wirklich, das ist eine total, total schöne Sache. Vielleicht abschließend schon, ich glaube, wir könnten noch hier 2 Stunden weiterreden.
Und warum aber tun wir das nicht?
Wir sind schon so lang dran. Ja, warum tun wir das nicht? Wir könnten, ich kann mir vorstellen, da nochmal 1-2 Mal mit Ihnen zu reden. Also da ganz, ganz definitiv hier im Podcast schon ausgesprochen die herzliche Einladung dazu. Abschließend gefragt möchte ich von Ihnen noch wissen, Sehen Sie die Zukunft des Vereins jetzt mit Ihnen an der Spitze irgendwo, mit ganz, ganz vielen Helfern? Was muss kommen, was muss passieren, damit das so positiv, so gut weitergeht in den nächsten Jahren? Und was würden Sie sich da wünschen?
Ja, wünschen tut man das nicht. Das wäre dann verkehrt ausgedrückt. Aber wenn es Anlässe gibt, die wir alle nicht gut finden, wie zum Beispiel Corona, wie Flüchtlingshilfe in positiven Welle, aber belastet uns ja schon. Ich will vom Finanziellen mal gar nicht reden, aber die Arbeit muss ja gemacht werden. Ist ja nicht so, als wenn das alles vom Himmel fiel, dann die Leute zu betreuen. Macht man ja auch alles gerne. Bei solchen Anlässen kriegen sie neue Leute. Beim Blutspenden kriegen sie neue Leute, habe ich so im Bekanntenkreis, da fällt der Ehemann vom Fahrrad, merkt aber erst zig Stunden später, dass er sich eine schwere Verletzung zugezogen hat, muss ins Krankenhaus, wird notoperiert, die Frau ist 64 gewesen und kommt seitdem, der Mann eine Blutübertragung brauchte, kommt die Blutspende und sagt dann natürlich zu mir, Mensch Heinz, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Man muss also immer so einen Anlass haben. Ne? Und ich sage das auch mal ganz bewusst, bitte nicht als Kritik verstehen. Wenn ich Schützenfest Samstag hier unten an der Ecke stehe und sehe alle Züge bei mir vorbeimarschieren, die Poststraße hoch und schaue dann in die Gesichter, da bin ich ja hier in Wilflinghofen geboren, wohne hier, habe hier lange gewohnt, mache meine ganze Freizeit hier in Wilflinghofen, da gucke ich in die Gesichter, ne? Und wenn ich dann in die Gesichter der 4 Termine im Blutspendedienst in Wilflinghofen gucke, da sehe ich wenige. Ja, das ist immer so eine Überlegung, da denke ich mir, Mensch, wer gesund ist und nicht krank ist, jetzt nachher 5 Stunden an der Theke stehen, ich habe auch trinke noch gerne ein Bier und habe auch gerne ein Bier getrunken, da könnte man doch vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht beim nächsten Termin mal da ist. Das ist so, die Gedanken kommen einem da schon. Und wie kriegt man die Leute motiviert? Ich kann natürlich hier noch erwähnen, die Frau Kranz hat es gerade gesagt, sie kennen sicherlich alles AED, ne? So ein, die man hier, wenn einer Herzstillstand hat, wenn die Person dann praktisch nach oben gezogen wird, wo die Stromstöße gegeben werden, die ja in vielen Bahnhöfen und Flughäfen schon hängen. Da haben wir jetzt ein Paradebeispiel. So ein Ding kostet gut 2000 Euro. Jetzt ist unseres 15 Jahre alt. Das muss jährlich zur, wie sagt man, Kontrolle, kostet 200 Euro. Das sind alles Beträge, die wir ja irgendwo durch Spenden reinholen müssen. Nur wenn kein AED da ist und man würde es brauchen, dann ist das Geschrei groß. Jetzt kommt das, was bei uns los ist. Jetzt sagt die Herstellerfirma, sagt jetzt, wie wir unser Gerät einschicken wollen. Ersatzteil und neue Batterien, ist also nicht so eine einfache Batterie wie eine Taschenlampe, gibt's nicht mehr, machen wir nicht mehr. Ja, haben wir gesagt, und was müssen wir machen? Ja, neues kaufen, 2.500 Euro. Da fragt man sich doch, ob das alles normal ist. Ich frage mich zumindestens. Das zum Thema Verwendung der Spendengelder. Wir sind auch noch in Jüschen, da steht nämlich unsere Katastrophenschutzeinheit. Wir haben hier im Kreis Neuss mehrere Einsatzeinheiten. Die erste Einsatzeinheit teilt sich in der Besatzung Grevenbruch, Mitte und Wilflinghofen. Ich bin ja Herr Gentleman, ich könnte es auch andersrum sagen. Wilflinghofen mit Grevenbruch, aber lass mal nicht übertreiben. Da müssen wir immer nach Jüschen, ne? Da, wo die Autos stehen. Die müssen jährlich, monatlich bewegt werden, zwischen 150 Kilometer und 50 Kilometer, je nachdem wer Eigentümer ist. Mit dem Material muss gearbeitet werden, muss instand gehalten werden, müssen zwei Übungen im Jahr gemacht werden. Man könnte sich jetzt noch lange dran halten, was unseren Terminkalender füllt. Das ist schon ein Problem. Und dann last but not least von unserer Seite unsere langjährige familiäre Bindung nach Celje in Slowenien. Die möchte ich doch hier an dieser Stelle nicht vergessen. Frau Schreik war 1989, nachdem wir sie überredet haben, unseren Vorsitz zu übernehmen, da hat sie dann zu mir gesagt, da war sie Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses der Stadt Grevenbroich, da war der Balkankrieg und da hat sie gesagt, wir müssen da was tun. Ja, was haben wir gemacht? Und ich bin ein Mensch, wenn einer was gibt, dann muss man es auch zurückgeben. Da haben wir gesammelt, Lebensmittel, Bekleidung, Hygieneartikel und haben dann in 4 Jahre, 5 Jahre 22 Hilfstransporte nach Celje gemacht, mit weit über 300 Tonnen. Hat die Kameradschaft gestärkt. Das Problem ist ja nicht mal, sich 3 Tage freizunehmen und da runterfahren, ne? 2200 Kilometer hin und zurück mit einem LKW. Das ist nicht das Problem gewesen. Aber den LKW nach Möglichkeit ohne Kosten vollzukriegen, das ist das Problem. Und das haben wir damals auch geschafft. Und die Freundschaft besteht bis heute. Einmal im Jahr kommen die zu uns und das nächste Jahr fahren wir runter. Also diese Bindung zwischen unserer Rotkreuzfamilie, drücke ich mal ganz bewusst aus, ist schon sehr intensiv. Und deshalb macht die Frau Kranset jetzt und ich mache es ja nun auch schon ein paar Tage, aber ist unsere Zeit, die müssen wir mal gucken. Also wir haben uns da schon fest vorgenommen, da einen Termin einzuhalten und arbeiten dran, das dann auch in jüngere Hände zu legen. Ne? Weil bei uns steht bei beiden die 7 vor dem Komma. Da muss ja irgendwann noch mal gut sein. Ne?
Aber die Leute stehen nicht als Nachfolger vor der Türe in Reihen.
Das kann ich mir vorstellen von dem, was Sie erzählen. Es ist natürlich eine unfassbare Verantwortung, eine unfassbare Arbeit, die dahinter steckt. Ich bin ein bisschen sprachlos, wirklich. Es ist so, so viel, was dazugehört. Es ist so eine riesen Aufgabe, so eine riesen Last, muss man auch sagen, irgendwo. An der Stelle einfach mal von mir ganz, ganz klein hier im Podcast großes Dankeschön an Sie zwei stellvertretend und alle, die im DRK sich engagieren, die da über Jahre und über so viele Stunden und Dienste da Hilfe leisten und so, so viele verschiedene Sachen machen und helfen. Einfach mal großes Dankeschön und vielleicht auch an der Stelle der Aufruf. Wenn man nicht sich unbedingt so viel engagieren kann oder möchte, aus welchen Gründen auch immer, aber einen Blutspendetermin kann irgendwo mal jeder einhalten und mal vorbeischauen und vielleicht kriegt man ja dann nochmal die Motivation dazu, noch mehr zu tun. Also an der Stelle vielleicht mal der Aufruf dazu. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen, vielen Dank für die Einblicke in Ihre sehr intensive und irgendwo auch emotionale Arbeit. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir sprechen.
Dankeschön, wir kommen gerne wieder.
Dankeschön.